Willkommen beim Clot Doc, dem Podcast über Gerinnungen, Anästhesie und Intensivmedizin. Mein Name ist Keith Asselborn, Assistenzarzt auf der klinischen Abteilung für allgemeine Anästhesie und Intensivmedizin an der Med-Uni Wien. Das ist ein sehr langer Satz. Ich habe heute wieder zwei sehr spezielle Gäste da. Ich freue mich wirklich, dass ihr da seid. Das ist einmal mein verehrter Kollege Dr. Vincent Schaner, der war ja auch schon ein paar Mal hier, sozusagen ebenfalls Assistenzarzt an der gleichen Abteilung, so wie ich. Und einmal Dr. Christoph Eigner, Oberarzt an der klinischen Abteilung für Nephrologie und Dialyse, die sozusagen, wenn man es genau nehmen will, der Inneren Medizin 3 an der Med-Uni Wien dazugehört. Deswegen, ich finde es immer wirklich cool, wenn wir auch Leute haben außerhalb von unserem Fach, weil ich finde, da kann man immer sehr viel lernen und sehr viel mitnehmen. Warum haben wir heute einen Nephrologe bei uns? Wir reden über eine Erkrankung, wo das Management viel über die Nephrologie, zumindest bei uns im Haus, läuft, und das sind sozusagen die thrombozytische Mikroangiopathien. Jetzt habe ich es.
Thrombotische Mikroangiopathien.
Oder ich habe es auch nicht. Thrombotische Mikroangiopathien. Sehr gut. Tipptopp. Titel der Folge nicht erkannt. TMAs, respektive HUS, atypisches HUS, das ist immer das, was man irgendwie bei uns auf der Intensiv hört, nach Lungentransplant. Jetzt habe ich schon einige Begriffe herumgeschmissen. Vinzenz, magst du uns einmal erklären, sozusagen, über was reden wir heute genau?
Genau, also die TMAs, der Name verrät eh schon viel, es ist thrombotisch, weil sich Mikrothromben bilden, und die Mikroangiopathie kommt daher, dass eben durch diese kleinen Thromben sich die kleinen Blutgefäße dann verschließen, und das sowohl eben zu Durchblutungsstörungen führt, und dadurch diese Endorganschäden entstehen. Auf der anderen Seite führen diese angelagerten, an den Gefäßwand angelagerten Thromben zu einer mechanischen Hämolyse. Das heißt, da kommt auch das im HUS-Akronym, also der hämolytisch-uremischen Syndrom. Die Hämolyse kommt daher, und es ist eben eine Gerinnungsaktivierung der Thrombozyten, die dann auch eben zu einer Thrombozytopenie, einer Verbrauchsthrombozytopenie führt, weil die sich anlagern. Und da gibt es verschiedene Varianten, also das HUS, wie schon genannt. Es gibt die thrombotisch-thrombozytopenische Purpura, das TTP, und bei uns, also auf der Intensivstation und gerade im Kontext Organtransplantation und vor allem Lungentransplantation, ist es dieses, was wir meistens als hämolytisch-uremisches Syndrom deklarieren.
Würdest du das auch so als Nephrologe unterschreiben, dass es sich hier um einen HUS handelt, oder wie siehst du diese Nomenklatur?
Genau, also einmal danke für die Einladung. Genau, also grundsätzlich der Oberbegriff thrombotische Mikroangiopathien ist perfekt. Zur Einteilung des HUS-TTP ist oder TTP-HUS, wie es früher oft synonym verwendet wurde, das stammt noch aus den 90er Jahren, wo man es noch nicht so genau unterscheiden konnte. Exakterweise würde ich hier von einer sekundären thrombotischen Mikroangiopathie sprechen. Warum sekundär? Weil sie nicht primär ist, also nicht angeboren in den allermeisten Fällen, sondern erworben ist durch den massiven Eingriff am Endothel, wodurch auch immer, in diesem Fall durch die Lungentransplantation selbst und die Medikamente, die dabei verwendet werden.
Das muss aber nicht sozusagen durch eine OP oder durch Medikamente sein, sondern was können noch Gründe sein, warum man sozusagen so eine Erkrankung bekommt?
Genau, also die Erkrankung wurde das erste Mal in den 50er Jahren beschrieben in der Schweiz, und da ist sie ausgelöst worden durch Shiga-Toxin produzierende E. coli, also durch EHEC, wie man es vielleicht noch um die 2010er-Wende vom Boxhornklee, vielleicht kann sich noch wer erinnern, das auch endemisch durchaus vorkommt. Also das sind die häufigsten Gründe, sowas zu entwickeln, sind Infekte, Autoimmunerkrankungen, Malignome und Medikamente. Und in diesem Fall große operative Eingriffe. Also es braucht immer einen Triggerfaktor, um sowas zu entwickeln. Auch Patientinnen, die eine genetische Prädisposition haben für diese Erkrankungen, die wir in der Nephro eigentlich sehen, auch die brauchen einen Triggerfaktor. genau, der das auslösen.
Weil wir wollen heute vor allem eben über die Patienten, Patientinnen reden nach Lungentransplant, weil das eben die sind, die wir sozusagen auf der Intensivstationen sehen. Und warum sitzt du jetzt als Nephrologe hier? Jetzt würde ich mir ja denken, naja, Gerinnungserkrankung ist ja jetzt nicht typisch Nephro, oder?
Absolut. Da das betroffene Endorgan hauptsächlich die Niere ist, werden wir halt oft dazugeholt.
Da gibt es auch sozusagen eine Trias oder Vinzenz, die man bei diesen Patienten sieht oder manchmal halt auch nicht.
Genau, also die klassische Trias ist die hämolytische Anämie, die in dem Fall nicht immunmediert ist, also Coombs-Test negativ, die Thrombozytopenie und der Endorganschaden, der eben, wie wir gerade gehört haben, meistens die Niere betrifft, also entweder eine durch die Niere vermittelte Hypertonie oder ein Proteinurie, ein Nierenversagen in irgendeiner Form, kann aber theoretisch auch andere Organe betreffen, was natürlich insgesamt alle drei Faktoren sind, also generell Endorganschäden, Anämie und Thrombozytopenie ist jetzt nach einem so großen Eingriff wie einer Lungentransplantation auch nicht komplett absurd, dass das einfach durch die Erkrankung kommt, also durch die Operation kommt, was natürlich die Diagnostik schwieriger macht. Aber da sind dann oft eben noch rasantere Abfälle von den Thrombozytenzahlen, noch stärkere Anämien und ein so schnell kommendes akutes Nierenversagen, oft auch anurisches Nierenversagen, wo man dann im besten Fall gleich dran denkt und vielleicht auch weitere Diagnostik betreibt.
Genau, man kann ja, und es kommt eben, es muss eben in dieser Trias vorkommen, also eine isolierte Thrombopenie wird sehr wahrscheinlich keine thrombotische Mikroangiopathie sein. Und es gibt ja auch Laboranalysen, die nicht unbedingt im Standardlabor drinnen sind, die uns in diese Richtung lenken können. Das ist einerseits der Coombs-Test, in diesem Zusammenhang natürlich mehr ein Ausschluss, ein formeller Ausschlusstest, weil in dieser außer es gibt da Fehltransfusion, also falsche Transfusion, Transfusionsreaktion. In diesem Fall wird kaum ein Coombs-Test positiv sein nach dieser immunsuppressiven Medikation. Die Fragmentozyten, man kann es vielleicht so merken, dass eben durch diese Mikrothromben in den kleinen Gefäßen werden die Erythrozyten zerschichtet und erscheinen dann als fragmentierte Erythrozyten, Fragmentozyten im Blutausstrich und so kommt das Ganze zustande. Und eben diese Mikrothromben verstopfen die Nierengefäße und führen zum akuten Nierenversagen oder auch zu anderen Endorganschäden, wie zum Beispiel im ZNS.
Jetzt hast du eh schon vieles sozusagen von der Diagnostik aufgegriffen. Ich zähle mal auf, was ich hier stehen habe und ihr sozusagen fügt es noch irgendwas hinzu, falls da sozusagen noch was fehlen sollte. Also wir schauen uns sozusagen als guter Intensivmediziner, Medizinerin, bevor wir sozusagen das Nephrokult-Ziel stellen, wollen wir natürlich schon sozusagen eine gute Basisdiagnostik machen. Dazu würde ich mal sagen, gehört sozusagen das kleine Blutbild mit dem HB. Wir schauen uns die Blutdrücke an, sozusagen, weil Vinzenz, du hast eh schon gesagt, diese Patienten haben eben auch Blutdruckentgleisungen. Das LDH als relativ unspezifischer Parameter der Hämolyse, aber sozusagen trotzdem wird bei uns auch sehr standardmäßig gemacht, muss man sagen. Die Fragmentozyten, wir können uns sozusagen die Proteinurie, respektive die Kreatinin-Ratio uns anschauen und das Haptoglobin sozusagen als spezifischerer Diagnostikparameter.
Genau, als spezifischen Marker für die Hämolyse.
Genau, und wenn da schon Hinweise sind, dann hast du schon gesagt, Coombs-Test würdet ihr machen. Kommt da noch irgendwie was dazu?
Also um die anderen Formen unter Anführungszeichen der thrombotischen Mikroangiopathie auszuschließen, die nämlich von den Hämatologinnen behandelt werden, die thrombotisch-thrombozytopenische Purpura, die in diesem Setting, über das wir gerade sprechen, nicht vorkommen wird, aber es gehört formell ausgeschlossen, weil die Therapie eine andere wäre, muss man im Gerinnungslabor den ADAM-Test 13-Wert abnehmen. Das ist eine Metalloproteinase, die von Willebrand-Multimere spaltet, und wenn diese von Willebrand-Multimere nicht mehr gespalten werden können, bleiben dort die Thrombozyten hängen und verstopfen so die Gefäße. Also die Pathophysiologie ist schon eine andere. Das muss eben ausgeschlossen werden. Und dann sollte man eine Komplementdiagnostik anschließen, weil, wie wir später hören werden, die Therapie, die wir verwenden können, ist eine Komplementinhibition. Und deswegen wäre es ganz interessant, verschiedene Marker und verschiedene Abbauprodukte aus dem Komplementsystem sich anzuschauen. Das Ganze sollte in Speziallabors erfolgen. Da gibt es in Europa einige. Wir persönlich verwenden das nächste zu uns und das ist in Budapest beim Professor Prohaska an der Semmelweis-Universität. Daher auch dieses geflügelte Wort im AKH zumindest, die Prohaska-Blute.
Genau, die kenne ich auch, ja.
Genau, und da schaut man sich Komplement-Apro-Produkte an plus den Marker für die Komplementaktivierung, der da sicher am besten funktioniert, wobei auch der nicht gut validiert ist, ist der terminale Komplementkomplex, also wirklich das Effektorprotein, das die Löcher in die Zellwände stanzt sozusagen.
Jetzt haben wir, es ist an sich eine sehr seltene Erkrankung. Wann treten die grundsätzlich auf? Ist es etwas, was immer auf der Intensiv ist oder nicht?
Genau, es ist eine seltene Erkrankung, also man spricht zwischen 1-3% nach Lungentransplantation, zwischen 1-3% der Patientinnen nach Lungentransplantation sind betroffen und es gibt zwei Häufigkeitspeaks. Der eine ist unmittelbar Peritransplant, wobei es hier sicher davon abhängt, wie schwer krank der Patient ist oder die Patientin ist sozusagen, gibt es präformierte Antikörper, muss man, wie induziert man die immunologische Lungentransplantation, gibt man Campath, gibt man ATG, wie gut läuft die OP, wie gut unter Anführungszeichen, braucht man sehr viele Transfusionen, hat man sehr lange Maschinenzeiten, ist eine sehr lange OP-Dauer, braucht man sehr viele Gerinnungsprodukte, von diesen Sachen und je schwerwiegender der Eingriff, desto wahrscheinlicher ist es wahrscheinlich, das zu entwickeln. Wobei man betonen muss, die Pathophysiologie ist nicht ganz klar. Es braucht ein Endothel aktivierendes Milieu, was aber dann schlussendlich dazu führt, dass es der eine Patient entwickelt und die andere Patientin nicht, ist nicht klar. Es könnten häufige Varianten im Komplementsystem sein, aber da gibt es noch keine Daten dazu.
Und jetzt ist ja die endgültige Diagnostik wäre an sich eine Biopsie.
Ganz genau. Also schlussendlich ist das Ganze eine Ausschlussdiagnostik. Die Endorganbiopsie bevorzugt die Niere, weil man es da am besten findet und weil es da auch am besten definiert ist, wie eine thrombotische Mikroangiopathie ausschaut, wäre zu bevorzugen. Das machen wir auch tatsächlich jetzt nicht nur im Posttransplant-Setting, sondern auch bei unseren nephrologischen Patientinnen, die das als angeborene Erkrankung haben. Also man kann diese Patientinnen durchaus nierenbiopsieren. Ist natürlich im Peritransplant-Setting meist nicht das vordringliche Problem und nicht der vordringliche Wunsch, jetzt auch noch bei wenigen Thrombozyten und eventuell derangierter Gerinnung eine Nierenbiopsie durchzuführen. Die zwar recht sicher funktioniert, aber bluten kann es trotzdem natürlich.
Und es würde wahrscheinlich auch keine, zumindest für den Akutfall, hätte es keine Unterschied im Management.
Also der Unterschied im Management wäre, wenn ich keine Mikrothromben in der Niere sehe, dann würde ich vermutlich, dann würde mir eher die Therapie nicht geben.
Welche Therapie ist es denn?
Die Therapie, also ich möchte betonen, wir haben hier keine randomisierten, kontrollierten Daten. Das Ganze basiert auf Ableitungen von Daten aus der Nephrologie, die auch nicht kontrolliert sind, weil es alles seltene Erkrankungen sind, plus aus retrospektiven Fallserien. Die Therapie ist eine Komplementinhibition, nämlich des zentralen Proteins Komplement C5 mit einem Antikörper, in den meisten Fällen Eculizumab.
Das glaube ich, das kennen wir dann unter Soliris, wobei es glaube ich auch schon eben Biosimilars
genau,
gibt.
Ganz ja, genau.
Genau. Und das sozusagen als Therapie, um diese Komplementaktivierung zu stoppen.
Genau, also man kann natürlich nie sagen, zu welchem Anteil dieser Endothelschadenkomplement aktiviert ist. Aber wenn man geht davon aus, dass das Komplementsystem doch eine wichtige Rolle in der Pathophysiologie spielt. Und deswegen in dubio gibt man die Therapie mangels einer besseren oder spezifischeren Alternative.
Wird diese Therapie gut vertragen? Muss man da irgendwas beachten?
Ja. Also, die, Das einzige Caveat, das es gibt, ist, man muss gegen Meningokokken abschirmen. Entweder durch Impfung, was im Peritransplant-Setting nicht gehen wird, oder durch antibiotische Prophylaxe. Und sonst wird es eigentlich sehr gut vertragen. Es ist beschrieben Blutdruckanstiege, wobei das im Alltag kein Problem ist, muss man sagen. Und sonst ist es einfach sonst infundiert man den Antikörper ohne Vortherapie innerhalb von, ich glaube, in der Packungsbeilage stehen 40 Minuten oder so. Aber es ist im Grunde, das wird sehr gut vertragen.
Jetzt liest man eigentlich auch nur andere Therapien, wie zum Beispiel Plasma Exchange. Ist es auch etwas, was ihr grundsätzlich in Erwägung zieht oder nicht?
Also den Plasma-Austausch verlassen wir eigentlich immer mehr, weil es gibt natürlich auch hier keine randomisierten Daten, aber historisch hat man gesehen, dass die renalen Outcomes viel schlechter sind als mit dem Ecolizumab. Die Hämolyse kriegt man gut weg mit Plasma-Austausch, aber den Nierenschaden eben nicht. Plus muss man natürlich auch sagen, Plasma-Austausch in diesem Setting, die Leute haben oft oder meistens Antibiotikatherapien oft im Perfusor laufen, die Immunsuppression, das Tacrolimus läuft im Perfusor und das macht es natürlich den Plasma-Austausch alles extrem schwierig, weil ich alles wieder rauswasche.
Ja, ein großer Fluid, sozusagen genau. Flüssigkeiten, die herumgeschoben werden.
Was natürlich ganz genau, plus bleibt beim Plasma-Austausch, das ist ja kein Nullsummenspiel, da bleibt immer Plusbilanz übrig und das will man ja im Lungentransplant-Setting auch meistens nicht.
Jetzt haben wir gesagt, okay, das kann zum Beispiel eben durch eine OP sein, wo dieses Endothel aktiviert wird, Organtransplantation, Lungentransplantation eben oder auch Nierentransplantation, glaube ich, haben wir noch nicht erwähnt. Es können aber auch Medikamente sein, die gegebenenfalls bei transplantierten PatientInnen verwendet werden.
Ganz genau. Also überhaupt, wenn man sich die Liste an sekundären TMAs, an Faktoren, die sekundäre TMAs auslösen können, ansieht, ist die sehr, sehr, sehr mannigfaltig und es kann fast alles eine sekundäre TMAs machen. Wie erwähnt, Medikamente, hier sehr häufig verwendet Cyclosporina und Tacrolimus. Die sollte man dann auch, wenn sie als verdächtig identifiziert werden, nach Möglichkeit wechseln. Wobei das im Peritransplant-Setting oft schwierig geht. Das wird eher später dann interessant, wenn die Patientinnen schon stabil laufen und das dann als Komplikation später dazukommt. Oder was auch häufig dann später im Transplantleben vorkommt, ist eine CMV-Infektion zum Beispiel, die man dann auch behandeln muss und eventuell auch Komplement inhibieren muss trotzdem. Wenn man das CMV im Griff hat, kann man dann wieder überlegen, das abzusetzen. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn man das auslösende Agens kennt, dauert es oft eine Zeit, bis das von selber wieder aushellen würde. Und dann ist der Nierenschaden eben schon da. Und daher möglichst früh therapieren. Also Zeit ist Niere in dem Fall.
Weil wir wollen sozusagen die zum Beispiel, was ja passieren könnte, ist ja, dass dann die Patienten eben im chronischen Nierenversagen landen.
Ganz genau.
Das wäre natürlich dann.
Das macht natürlich höhere Langzeitmortalität.
Ja, genau, richtig. Das heißt, es ist an sich auch prognostisch eine Erkrankung, die nicht auf die leichte Schulter genommen werden soll. Ja, okay, super. Vielen Dank. Jetzt haben wir schon sozusagen viele Punkte von dieser Gerinnungserkrankung, möchte ich ja sagen. Wir sind ja in einem Gerinnungspodcast. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Ihr fügt irgendwas hinzu, falls ich irgendwas vergessen sollte. Wir haben grundsätzlich eben besprochen, was sind TMAs. Der Vinzenz hat uns den pathophysiologischen Mechanismus erklärt, zusammen mit Christoph, dass das eben eine Endothelaktivierung hier stattfindet, die zum Beispiel eben durch Organtransplantation wie der Lungentransplantation passiert oder passieren kann. Wir haben über die Diagnostik gesprochen. Triggers sind hier eben vor allem eine neue Thrombozytopenie oder ein Abfall der Thrombozyten um 25-50%, je nachdem sozusagen, wo man liest. Es trifft nicht nur Patienten direkt postoperativ, sondern auch im weiteren Verlauf, wo wir die Patienten auf der Intensiv eigentlich nicht mehr betreuen. Wir haben über die Klinik gesprochen, wie diese Patienten sozusagen sich äußern und eben über das Management, wo das Eculizumab eigentlich vorreitend, vor allem auch in unserem Setting Intensivmedizin besteht. Und die Prohaska-Blute hat sich sozusagen jetzt auch
gelüftet.
Genau, richtig. Die sozusagen nur für die Zuhörer, die das nicht kennen, das ist dann meistens, wenn man eben das Nephrokonsil stellt, dann kommt jemand sozusagen von der Nephro mit ganz vielen Sackerln, mit ganz vielen Röhrchen. Der
also Vorteil es sind für, nur drei Röhrchen. Kommen drei Röhrchen.
Na schau, dann habe ich es vielleicht falsch in Erinnerung. Der Vorteil ist, es ist immer sehr tipptopp vorbereitet und man braucht es nur abnehmen und abschicken. Es ist für uns sozusagen kein wirklich relevanter Zusatzarbeit. Genau. Vielen Dank, dass ihr da wart. Christoph, magst du als Nephrologe noch irgendwas hinzufügen?
Also wir sind immer gern bei Fragen zur Verfügung, telefonisch oder kommen auch vorbei. Das Ganze ist natürlich Teamwork, dass man immer, also die Erkrankung, die man sicher einfach gemeinsam behandeln sollten und auch gemeinsam dran denken sollten. Und darum habe ich mich sehr über die Einladung gefreut.
Das finde ich ist ein guter Punkt, diese Folge zu beenden. Vielen Dank, dass ihr da wart und ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen nächstes Mal wieder zahlreich reinhören. Vielen Dank. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisation dieses Podcasts nicht möglich gewesen wäre. Das sind CSL Behring, AstraZeneca Österreich, Ayo Austria, Biomedica Medizinprodukte, Ecomed, Roche Diagnostics und Novo Nordisk.